jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Leitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und unnötige Neuübersetzungen. Unser heutiges Thema ist Jellicle Podcats.
Wir haben Cats den Film gesehen.
Gerade eben.
Ja, so ziemlich gerade eben sind wir aus dem Kino gekommen, der letzte Film des Jahres, denn wir nehmen hier gerade am Silvestermittag auf.
Und die Frage, die sich bei dem Film natürlich stellt, ist, schreckliche Vision oder neuer Fetisch?
Weder noch, glaube ich.
Beides.
Der Film hat offensichtlich mehr Dinge in dir geweckt als in mir.
Also wer die Vorschau gesehen hat, sieht schon am Anfang echt gewöhnungsbedürftig aus. Ich habe zu dem Film vor allem eine Frage. Warum? Und das bezieht sich auf sehr viele Dinge.
Ja, ach übrigens, Spoilerwarnung, wir spoilern Cats, aber das ist auch egal, weil weder das Stück noch der Film hat eine bedeutsame Story.
Das ist korrekt. Als großer Fan muss ich ihm zustimmen.
Also ich habe es schrecklicher erwartet nach den grandiosen Verrissen, die man überall lesen konnte über den Film.
Ich habe von den grandiosen Verrissen nur die Überschriften gelesen und ich hätte fast mehr erwartet. Also es hieß ja überall, es wäre mega sexualisiert. Das fand ich nicht so schlimm. Das glaube ich nicht, dass es an mir liegt. Ich habe das Musical ein paar Mal gesehen, das war nicht weniger sexualisiert, nur weniger weird dabei.
Vielleicht wissen die Leute das einfach nicht.
Vielleicht. Ich fand eher, der Versuch, Witze hinzuzufügen, hat nicht funktioniert. Weil es war einfach nicht lustig.
Ist Cats normalerweise lustig?
Nö. Es wurde halt versucht, daraus eine schlechte amerikanische Komödie zu machen. Das haben sie erfolgreich getan. Ich weiß nicht, ob das der Sinn war, aber es erscheint mir so. Warum sonst sollten sie so viele dicken Witze und im Schritt kratzen Witze machen? Das tut nun wirklich nicht Not. Und es war einfach zu viel, weil überhaupt, dass es sexuell Anzüglichkeiten gibt, kommt auch im Stück vor. Da finde ich es nicht schlimm. Ich fand es auch jetzt im Film nicht wirklich schlimm. Es waren andere Sachen, die mich gestört haben.
Meinst du, wir haben Zuhörer, die Cats überhaupt nicht kennen?
Möglich. Pech. Also, die Kurzzusammenfassung. Es ist ein Musical in erster Linie, in dem sich Menschen wie Katzen verkleiden und über das Leben von Katzen singen und tanzen.
Also die Schauspieler verkleiden sich wie Katzen. Sie sind schon...
Sie sind
also
schlechte Menschen.
Ja, nein, ich wollte sagen, es geht nicht um...
Ja, es geht nicht um verkleidete Menschen, sondern es geht um Katzen.
Genau, es ist alles aus der Perspektive der Katzen erzählt, mit ihrer eigenen geheimen Gesellschaft.
Genau. Eigentlich ganz süß. Ich habe es immer sehr als Tanzstück gesehen. Mit Liedern dabei?
Ja, der Film ist da von weggegangen und hat dafür eben mehr filmische Kulissen genutzt, die man natürlich auf einer Bühne in der Form nicht aufbauen kann. Häuser, wo die Katzen in einer Katzengröße rumlaufen.
Ja, also es gibt nur eine Kulisse im Musical Theater, das ist ein Schrottplatz. Dort wird alles in passender Größe angefertigt. Das heißt, so ein Autoreifen, der da rumliegt, ist einfach mal die doppelte Höhe von so einer Schauspielkatze. Das Auto, das da rumsteht, ist auch riesig. Die Sachen sind halt einfach angefertigt in der Größe, wie sie Katzen erscheinen. Für das Stück ist das auch ganz nett. Also man hat diesen gleichen Größeneffekt. Aus irgendeinem Grund sieht es im Film seltsamer aus.
Ja, also am Anfang des Films wird eine Katze ausgesetzt, also in so einem Sack aus dem Auto geworfen, liegt in so einer Gasse und dann kommen die anderen Katzen angeschlichen. Und wie wenn man sieht, wie die Schauspieler da auf allen Vieren hinkommen. Und das ist das erste Mal, wo man mit der doch sehr fragwürdigen CGI des ganzen Films konfrontiert wird, kommt es einem auch echt vor, als wäre man mit den Monstern eines Horrorfilms konfrontiert, die gleich die arme Person in diesem Sack zerreißen.
Ja, einmal das. Vor allem die Draufsicht von oben auf Menschen, die versuchen, sich wie Katzen auf allen Vieren zu bewegen, die ist nicht gut.
Ja, und diese Bewegungsform wird im Film auch nicht konsequent durchgehalten. Die meiste Zeit gehen sie oder tanzen sie auf zwei Beinen.
Ja.
Also zum Glück eigentlich.
Zum Glück. Im Musical ist auch größtenteils so. Auf allen Vieren wird sich nur ganz kurz bewegt. Aber in dieser ersten Szene im Film ist halt echt, das sah schon sehr gruselig aus. Auch die allerdings fragwürdige CGI.
Also wer Cats nicht gesehen hat oder den Trailer, aber das alte Basement Jacks Video zu Where's Your Head At kennt, hat auch eine direkte Vorstellung, was für CGI einen da erwartet.
Absolut. Es ist ein bisschen flüssigere Übergänge, aber
nicht bei den Kakerlaken. Es gibt auch eine Szene, also es sind nicht nur die Katzen haben menschliche Gesichter, es gibt auch eine Szene, in denen Kakerlaken menschlichen Gesichtern auftreten und das ist so schlecht gemacht.
Und Mäuse, die sind nicht viel besser. Das ist wirklich schlecht. Und menschliche Gesichter mit Schnurren aufgeklebt und leicht geschminkt. Und dann im Musical sind es Catsuits mit Teilfell und Fellmuster aufgedruckt. Im Film ist es CGI von Katzenfell über den ganzen Körper. Und dann kommen wir zu zwei meiner Warums. Warum eins? Warum keine Katzenaugen? Warum lassen sie die Menschenaugen normal? Dabei auch die Zähne.
Ja, das ist nämlich einer der bestürzenden Momente, wenn man halt sieht, gerade weil die älteren britischen Schauspieler ihre verbrauchten Zähne zeigen, also Ian McKellen oder Judi Dench, und dann aber einem Katzengesicht oder einem Katzenkörper. Das ist mir sehr aufgefallen.
Ja, das ist sehr irritierend.
Eine Katze hat einen Goldzahn, also im menschlichen Gebiss.
Ja. Nichts davon wurde bearbeitet oder... Und sie haben die ganze Zeit, sie haben Katzenohren auf jede Person und Katzenschwanz an jede Person. Und die Fellanimation bei jeder einzelnen Person. Aber Katzenaugen und Zähne haben sie nicht bedacht, dass das cool sein könnte. Also ich bin so ein bisschen Venture-Dancher. Im Musical kommt man den Schauspielern meist nicht so nah, dass es auffällt, dass sie keine Katzenaugen haben. Im Film wäre es eine Gelegenheit gewesen, es durchzuziehen.
Es gab ja mal Pläne für einen animierten Cats-Film. Da wäre es komplett einfach Katzen gewesen.
Das wäre vielleicht besser gewesen. Man weiß es nicht. Das zweite Warum, was ich hatte, war, warum Schuhe?
Ja, erstaunlich viele Katzen tragen da Kleidung und Schuhe. Manche der Charakter kommen einem unangenehm nackt vor, weil das ist halt sehr hauteng, das CGI. Und gerade wenn Bauchmuskeln nachgeformt werden, wie das bei Idris Elba der Fall ist, und das Fell sehr nah an seinem üblichen Hautton ist, dann wirkt es halt nochmal doppelt nackt. Also wenn sie noch Kleidung drüber tragen, fällt es mehr auf. Mir kam Ian McKellen nackt davor, weil er einen offenen Mantel getragen hat. Wie so ein Triebtäter, der einem im Park auflauert.
Ja, noch ein bisschen. Wo ich die Schuhe am schlimmsten fand. Es gab zwei, die nur Schuhe getragen haben. Ich glaube, das war ein Tänzerduo, das dann da eine Tanzsequenz hatte, die nichts mit Cats zu tun hat, nichts mit dem Musical zu tun hat. Und die Schuhe waren einfach völlig sinnlos. Auch Bombe Lorena braucht keine Pumps. Wirklich nicht. Also generell, die Schuhe haben mich sehr irritiert und gestört. Vor allem, weil dadurch mehr aufgefallen ist, dass die anderen offensichtlich barfuß waren, bevor das CGI draufgeworfen wurde.
Ja.
Was auch nicht direkt nach Katzenpfoten aussieht.
Hat die Victoria-Tänzerin dann barfuß die Ballettdinger gemacht?
Nein, sie hatte Ballettschuhe an.
Ja, ja.
Also
muss ja.
Muss.
Sonst bricht sie sich auf die Füße.
Genau. Aber das heißt, sie hatte Ballettschuhe an, manche anderen manchmal auch, glaube ich.
Aber das hat man weg CGI'd.
Ja.
Ich fand den Film halt nicht abstoßend schlecht oder so. Ich war tatsächlich unterhalten, als ich ihn gesehen habe. Und ich habe es nicht bereut, die Zeit und das Geld dafür investiert zu haben, ihn zu sehen. So als Erfahrung. Und es gab Momente, die ich an sich gut umgesetzt fand. Ich fand die Victoria, also die Hauptkatze, die der Point-of-View-Charakter fürs Publikum ist und die einen in die Welt einführt, sehr gut gemacht. Die hatte einen Job und das war erstaunt mit großen Augen die Welt schauen und sich mitnehmen lassen. Und das hat sie sehr gut gespielt. Gleichzeitig hat sie halt auch eine Unsicherheit, die sie über den Film ablegt, die sich in ihren Bewegungen widerspiegelt. Dafür, dass sie halt nicht viel zu sagen hat und keinen großen Charakter-Arc, war das gut gespielt.
Auf jeden Fall. Die war wirklich gut. Auch ein paar andere Charaktere waren gut umgesetzt. Mr. Mistopheles fand ich auch sehr gut gespielt, auch wenn ich sein Gesicht nicht, also einfach vom Aussehen nicht wirklich passend fand zu Katzenhaften.
Was fandst du unpassend an dem Gesicht?
Ich kann es nicht mal genau sagen, irgendwie sein Gesicht hatte eine gewisse Breite, die nicht wirklich katzenhaft wirkt. Also das war eine der Personen, die am meisten aussah wie so ein Typ im Katzenkostüm, was ist mit dem Kostüm los?
Ja.
Gespielt war es aber sehr gut. Das lag halt einfach nur an seinem Gesicht. Es war Monkestrap oder ich weiß, dass er im Deutschen Monkey Strap heißt.
Er heißt auch bei MTV Monkey Strap.
Tja, dann ist nur die Londoner Version, hat einen anderen Namen. Wir haben recherchiert und die Namenslisten durchgeschaut, die bei mir zu Hause rumliegen. Also Monkey Strap, der graue Kater, der Victoria durch das Ganze durchführt. Bei dem hatte ich das Problem mit dem Gesicht auch. Bei den vielen anderen war das nicht so. Bei Victoria fand ich, passt es ganz gut.
Ja, ja, ja. Das bei Marcus Trapp ist auch eins der erschreckenden Dinge, dass er einer der ersten ist, die man sieht. Er hat halt einen sehr breiten Körper, also vom Körperbau, der dann halt mit grauem Fell bedeckt ist. Und er hat ein sehr auffälliges Halsband, an dem so eine Plakette hängt, die dann runterbaumelt, während er auf allen Vieren an der Wand runterklettert. Also das hatte schon Horrorelemente.
Auf jeden Fall, vor allem, weil das die Art, wie er da runtergeklettert ist, hatte auch nichts Katzenhaftes. Absolut nicht. Das sah mehr aus wie so Spinnenwesen von der Bewegung her.
Ja.
Weil auch Katzen können nicht Kopf über die Wand runterklettern. Also ich glaube, es wurde zu oft Wiring benutzt, um die Leute durch die Luft zu heben, statt ordentliche Akrobatik.
Ja, was ich da aber als Setpiece wirklich gut fand, war das Mango Jerry Rumpelteaser, auch eines der besten Lieder im Stück allgemein. Man sieht, wie sie ein Haus zusammen mit Victoria plündern, die sich da zur Komplizin machen lässt und mit ihnen mitgeht. Und es wirkt, als hätten die wirklich Spaß dabei bei der Verwüstung des Hauses.
Ja. Und auch wenn ich da sagen muss, dass tänzerisch natürlich viel weggenommen wurde, weil sie Setpieces erkunden. Sie erkunden ein Gebäude und alles und haben nicht einen Tanz auf einer Bühne. War das schon ein starkes schauspielerisches Stück einfach.
Die beiden haben halt auch das rübergebracht, was sie rüberbringen sollten. Die Elemente des Hauses wurden kreativ genutzt von halt Schmuckstücken über Teller, über Kleidung und so etwas.
Über Möbel.
Genau.
Das war schon gut. Ich bin ja als jemand, der es eben als Tanzstück wahrgenommen hat, war ich über das Tänzerische teilweise ein bisschen enttäuscht, dass es mir ein bisschen zu wenig war. Es ging aber auch in viele andere Teile des Films nicht so gut über. Gerade wenn die Katzen am Anfang auf allen Vieren laufen und dann später dann aufstehen, um zu tanzen. Das Aufstehen fand ich besser. Das war weniger seltsam.
Ja, ein verstörendes Bild war auch, als alle Katzen sich auf die alle Vieren geworfen haben und rhythmisch mit ihren Schwänzen gezuckt haben zu Beginn des Jellicle Ball.
Ja, war etwas weird.
Ja, es gibt halt immer wieder befremdliche Momente, wo Menschen, die offensichtlich Schauspieler sind, etwas sehr Katziges tun, wie halt aus Milchschalen trinken, das mit den Schwänzen rumzucken und halt körperliche Nähe wird auch immer auf eine katzige Weise dargestellt, dass die Leute halt ihre Gesichter aneinander reiben.
Wobei ich das oft sehr gut fand. Naja, sie stellen Katzen da, dann sollen das, müssen sie auch katzenhaft verhalten. Das Verwirrende ist dann halt, wenn es wechselt. Ja. Ich fand viele Szenen, wo eben sowas wie aus Schüsseln mit dem Gesicht schlecken oder so, fand ich eigentlich, waren ganz gut. Ich habe es eher als unpassend empfunden teilweise, wenn sie dann sich mehr wie Menschen verhalten haben.
Ja, aber man muss auch sagen, es war konsequent, dass sie zum Beispiel keine einzige Kusssequenz in der ganzen Sache hatten, obwohl es eine Love-Story zwischen Victoria und Mistopheles, genau, eingebaut gab.
Ja, das wäre richtig seltsam gewesen. Bin ich auch sehr froh, dass es nicht gemacht wurde.
Ja, so haben die sich halt sehr intensiv mit ihren Gesichtern gerieben.
Naja, so doll gerieben haben sie jetzt auch nicht. Ja. Sie haben vor allem sehr intensiv angestarrt.
Ja.
Körperliche Nähe gesucht. Wobei ich es auch schön fand, dass oft bei dem wenig Unterschied zwischen den Geschlechtern der Katzen gemacht wird, weil es einfach nur Nähe suchen ist und Kommunikation von Katzen und kein... Ich glaube, dass manches, was als sexuell empfunden wurde von Kritikern, vielleicht gar nicht so gemeint ist.
Ja.
Und ich jetzt auch nicht so wahrgenommen habe.
Andererseits... Judi Dench spreizt ihre Beine, um zu zeigen, dass ihr ein Lied gefallen hat.
Ja, aber.
Hey, jetzt möchte ich jetzt hören, das aber.
Das ist auch eine Tanzpose.
Sie liegt.
Ja.
Sonst
ja.
Liegt sie nur.
Ja, aber es ist.
Ja, es ist auch eine Tanzpose.
Die hat durchaus sexuelle Konnotation, ja. Das ist wahr.
Ja.
Es war nicht unpassend.
Ja. Vin Diesel hat übrigens Judi Dench D&D beigebracht und Judi Dench spielleitet für ihre Enkel.
Sehr gut. Das kann ich nur befürworten. Es gibt einige Punkte, die sehr gut umgesetzt wurden. Es gibt vieles, wo ich mir dachte, so, muss das sein?
Was ist denn dein Favorit von der Umsetzung her?
Es hat mich gefreut, dass im Jellicle Ball nicht alle Tanzsequenzen rausgefallen sind. Dass welche drin waren und dass die sehr nah am Musical waren. Und ich fand die Milchbar cool, also das Rum-Tum-Tugger-Lied in der Milchbar. Das war eine schöne Szene. Die beiden Szenen sind meine Favoriten.
Ja, Rum-Tum-Tugger fand ich auch sehr gut. Und von Umsetzung habe ich ja schon gesagt, dass mir Mango Jerry und Rumble-Teaser sehr gut gefallen haben. Auch Skimbleshanks, die Eisenbahnkatze, wurde bereichert durch die Möglichkeiten, die man vom Filmset hat, mit unter anderem am Stepptanz auf Eisenbahnschienen, der dann auch nach Füßen auf Metall klingt und dem Innenleben eines Zuges und so etwas in Katzengröße.
Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen bildstärker, als Musical möglich ist.
ist nicht meine liebste Neuerung. Das wäre tatsächlich die Victoria Story als Point-of-View-Charakter.
Ja, die macht natürlich für den Film unglaublich viel Sinn.
Ja, sie hat auch ein Lied bekommen.
Genau, ein eigenes Lied, was sie dann mit Grisabella oder für Grisabella singt. Also es ist in Verbindung mit Memory, aber es ist ihr ganz eigenes. Hast du mitgekriegt, wie das heißt?
Nein, es geht darum, dass sie dazugehören möchte, weil sie ausgesetzt wurde und Gedanken an die Menschenwelt, in der sie gelebt hat, verblassen. Also sie war ja eine Hauskatze, wurde ausgesetzt. Und der Wunsch, dazu zu gehören.
War auch nicht schlecht, passt du gut rein. Aber was ich am schlimmsten fand an dem ganzen Film, da muss ich einmal zurückkommen, war die Farbe von McCavity.
Okay, ich fand McCavity allgemein schlecht.
Ja, also der...
Nichts gegen Idris Elba, aber der soll lieber James Bond spielen als McCavity.
Ja, es war wirklich nicht gut gespielt. Gut, wir haben uns auch die deutsche Übersetzung geschaut, aber ich weiß nicht, ob es im Englischen irgendwie besser klang.
Ja, das...
Und also wenn sie schon das Lied nicht ändern und es beschrieben wird, dass der Kater rot gestreift ist, warum machen sie ihn dann braun? Es hat gar keinen Sinn mehr ergeben. Also, warum?
Ja, er hat auch zu viel Kleidung an, also er trägt einen Hut.
Ja, und einen Mantel.
Ja, und unnötig trägt er einen Hut und einen Mantel. Das Lied, das an sich als der besseren im Stück ist, meiner Meinung nach, oder als der mir gefälligeren, war eines der schlechteren im ganzen Film.
Bei mir ist es eigentlich das Lieblingslied, also McCavity. Gesungen für McCavity, nicht von McCavity. Und ja, das ist eigentlich ein Duett, theoretisch. Im Film nicht. Und es macht es deutlich schwächer.
Ja.
Da war irgendwie sehr viel von der Dynamik, die das Lied ausmacht, war nicht da. Und warum streicht man Dimitas große Stelle raus? Das regt mich auf. Das ist mein Lieblingscharakter des ganzen Musicals. Und jetzt wird einfach ihr gesamter Liedtext für sie weggestrichen und Bombarina gegeben. Also bitte. Es muss nicht sein. Außerdem, warum hatte Bombarina ein Glitzerhalsband? Warum? Also nichts gegen Halsbänder. Also die hatten eigentlich zu wenig Halsbänder, die Katzen im Film. Im Musical haben die sehr viele. Dimitar und Bombarina, die das Lied über McCavity singen, tragen eigentlich so Spike-Halsbänder mit großen, scharfkantigen Nieten dran. Aber nicht im Film, da ist es ein Glitzerhalsbändchen und Perms. Also ja, fast alles, was mit McCavity zu tun hat, war einfach schlecht.
Es gibt eine Stelle, wo jemand entführt und selber McCavity sagt, das war gut.
Das ist sehr lustig.
Aber
der Rest?
Ja, verschwendetes Potenzial.
Auf jeden Fall. Es wäre echt bei McCavity viel, viel möglich gewesen und nichts davon war da.
Ja.
Also, sie haben ihm sogar grüne Augen gegeben und nicht mal Katzenaugen rausgemacht.
Ja, ist richtig.
Warum?
Dafür konnte er eine Showtreppe beschwören.
Ja, das war schön.
An absurden magischen Fähigkeiten, die auch verstören, war aber die von Rebel Wilsons Charakter, der nur aus dicken Witzen besteht, also Jenny Annie Dots, die flauschige Hauskatze eigentlich, die Tiere domtieren, zähmen kann.
Domtiert.
Die Tiere domestiziert, dominiert, was auch immer, Tricks beibringt.
Ja, die Kakerlaken zum Steppen und Mäuse zum Hausarbeit machen bringen.
Ja, und die Kakerlaken halt verstören schlechte CGI. Und sie zieht sich das eigene Fell ab, um darunter nochmal Fell mit Kleidung zu zeigen. Und das ist halt nicht in einer Tanznummer. Okay, als Teil der Tanznummer, ja, es ist ein Gag. Aber es ist offenbar eine Superkraft, die sie innerhalb dieser Welt beherrscht. Und sie in einer späteren Sequenz, um sich aus Ketten zu befreien, zieht sie sich das eigene Fell ab. Um aus den Ketten zu entkommen.
Ja, das war ein bisschen verstörend. Aber ich fand nicht so verstörend wie die dicken Witze und im Schritt kratzen Witze, die sie noch so gebracht hat. Die fand ich verstörender. Und die ganze Rolle. Ja, die ist ein bisschen tollpatschig. Und ja, besteht in erster Linie aus Fell und legt das zu ihrer Tanznummer irgendwann mal ab. Das ist tatsächlich aus dem Musical übernommen. Aber also eigentlich kann die halt auch steppen und shit. Wie soll sie es sonst den Kakerlaken beibringen? Im Film war das jetzt mehr so ein peinliches Rumgestolper und haha, ich falle hin, weil ich dick bin, Witze.
Ja, genau, sie war nicht tapsig, sondern einfach richtig, richtig dicken Witz ungeschickt.
Ja, das fand ich sehr unschön.
Ich find's auch schade, dass das Rebel Wilsons Karriere ist.
Ja, kann die nicht mehr?
Bestimmt kann die mehr, aber sie wird halt für nichts anderes gecastet. Sie ist dicken Witze-Komikerin der ganz alten Schule.
Der veralteten Schule, also.
Ja, das ist schon unangenehm.
Ja, ich fand die ganze Sequenz mit ihr... fand ich einfach nur unangenehm. Weil sobald sie im Bild war, war es nur noch hahaha dicken Witze und guck hier wären meine Genitalien, wenn ich keine Catsuit anhatte. Das waren so, ich glaube, die beiden schlimmsten Dinge, und es waren einfach die beiden am schlechtesten gemachten Charaktere.
Ja, ich fand Groundhagger, den Katzenpirat, auch sehr, sehr enttäuschend, aber der kam halt nicht oft vor.
Ja, der war halt nur zweimal kurz und dann halt schlecht, aber seine erste Sequenz war und ging auch noch. Ich fand ihn nicht so cringy wie der Rest. Wie sein späterer Auftritt oder wie Jenny Anydots.
Ja, die ist ja in derselben Szene mit ihm später.
Ja.
Die schlechtesten Charakter werden alle zusammen in eine Szene gesperrt.
Die hätte man einfach streichen müssen. Ersatzlos streichen.
Gilt das auch für den gesamten Film oder hat er für dich eine Daseinsberechtigung?
Schwierige Frage. Wirklich schwierige Frage. Ich hätte ihn nicht vermisst, wenn es ihn nicht gegeben hätte.
Ja, also es ist nicht so deine, als Cats-Fan, endlich gibt's ihn.
Nein. Also, da es ihn gibt, musste ich ihn sehen. Das ist einfach es gab für mich keinen Weg daran vorbei. Ich muss es gesehen haben, einfach nur meine Meinung dazu haben zu können. Ästhetisch fand ich ihn tatsächlich interessant. Sie haben, fand ich, ein paar Charaktere zu sehr verändert. Jetzt optisch. Wie gesagt, McCavity ist nicht rot, obwohl er im Lied als rot gestreift beschrieben wird. Auch manche Charaktere hat man einfach nicht erkannt. Gerade wenn sie keine längere Sprechrolle hatten oder Gesangsrolle hatten. Aber davon ab, die allgemeine Ästhetik der Menschen mit Katzenfell, viel anders kann man es ja nicht sagen, war auf jeden Fall interessant. War eine spannende Änderung. Man musste sich dran gewöhnen, aber man hat sich auch dran gewöhnt.
Ja, erstaunlich schnell kam es einem vor wie normal.
Ja, es war nicht so, die ganze Zeit war das Uncanny Valley und creepy, sondern nach ein paar Minuten war das halt einfach so und fiel nicht als creepy oder irgendwas auf. Auch wenn es einem im Trailer noch so vorkam. Und das fand ich eigentlich ganz spannend zu sehen. Gerade wie sehr sich das Auge daran gewöhnt. Neuer Fetisch ist übertrieben, aber ich fand es auch tatsächlich nicht unästhetisch. Es hatte eine Ästhetik, die mir durchaus zugesagt hat.
Ich fand Manco Strap extrem unästhetisch.
Ja, Manco Strap und auch Mr. Mistoffelis sind das vielleicht ein bisschen raus.
Vielleicht spricht auch diese Sehgewohnheit aus mir. Aber prinzipiell Cat Girls und Cat Boys kann ich mir noch angucken und die Ästhetik kennen. Cat Man nicht so.
Ich bin da offen. Aber ja, die schlankeren Körper passten schon irgendwie besser. Aber ich fand es jetzt allgemein nicht schlecht als Optik. Ungewohnt zuerst, aber nicht schlecht. Also tatsächlich die Optik, das, was man, wo man im Trailer noch dachte, das sieht creepy aus, wie kann das gut werden, ist nicht, was mich am Film gestört hat. Absolut nicht.
Es sind Umsetzungsdetails, weil du ein großer Fan bist.
Es sind Umsetzungsdetails und cringy Witze, die reingeschrieben wurden, die einfach nicht reingehören.
Aber ja, du bist ein großer Fan des Musicals.
Ja.
Reden wir doch mal darüber, über das Original, und zeigen wir etwas Nerdtum in eine andere Richtung.
Ich habe dieses Jahr 21-jähriges Cats-Jubiläum. Ich habe vor ungefähr 21 Jahren das erste Mal Cats gesehen. In Hamburg damals. Und ich war jetzt insgesamt 10-mal im Musical, davon einmal in London, in jeder Stadt in Deutschland, in der es festgespielt hat. Die Tournee habe ich mir auch einmal angesehen. Also es hat jahrelang in Hamburg gespielt. Es hat dann, wie es im Moment auch die Musicals alle tun, alle paar Jahre das Theater gewechselt. Und da war es in Stuttgart, in, ich glaube, Oberhausen, und Berlin war es, glaube ich, auch.
In Oberhausen sind immer alle Musicals.
In Berlin auch. In Hamburg auch. In Stuttgart auch. Also jetzt hat die große Städte mitgenommen. Und danach wurde es dann nochmal als Tourneestück umgesetzt. Es war das Einzige, das mir nicht gut gefallen hat, weil sie dadurch ein paar Aspekte rausgenommen haben, die mir am Musical sehr gut gefallen haben. In den Häusern haben sie eben auch die Sitzreihen entsprechend aufgebaut, dass Teile des Stückes im Publikum stattfanden. Dass der Rum-Tum-Tugger durchs Publikum gelaufen ist und Leute zum Tanzen aufgefordert hat.
Der Rum-Tum-Tugger ist übrigens der Player unter den Katzen für Leute, die das Stück nicht kennen.
Ganz genau. Bei vielen Szenen in ersten Reihen sind die Schauspieler zu den Füßen der Leute aus dem Boden gekommen und dergleichen. Also es ist wirklich so, plötzlich tauchte eine Katze neben dir auf. Das war schon cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da kann man auch teilweise mit denen interagieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann immer in den entsprechenden Reihen gesessen, wo das möglich war. Wo man dann mal ein High Five vom Schauspieler abholen konnte oder ähnliches. Und in Hamburg war es noch so, dass bei dem langweiligsten Lied Buster for Jones bzw. Buster for Mühe hatten sie eine weiße Lilie aus Stoff gefertigt für jede einzelne Veranstaltung, für jedes einzelne Mal, dass das Stück gespielt wurde, eine neue davon gefertigt. Und die wurde zum Ende des Liedes von Buster for Mühe ins Publikum geworfen. Ich erwähne das so, weil ich eine habe. Es wurde am Ende in Hamburg schon nicht mehr gemacht. Das wurde auch in den anderen Städten und auf der Tournee, soweit ich weiß, nicht gemacht. Es wurde irgendwann zu teuer. Dann hat er die nur noch im Knopfloch stecken und die wurde halt alle paar Jahre getauscht und nicht jede Veranstaltung. Ja, es war ein sehr schöner und ein sehr cringy Moment für mich, als ich diese Blume bekommen habe. Denn meine Aufmerksamkeit zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich war 14, war im Hintergrund bei den jungen Männern und Frauen, die die jungen Kätzchen gespielt haben und rumgealbert haben, weil die sich bei dem Lied auch langweilen, also auch im Stück langweilen sich die jungen Kätzchen, wenn der alte, dicke Kater da rumstolziert. Und als mir diese Blume in den Schoß flog, hatte ich es erst gesehen, erst bemerkt, als sie aus meinem Schoß auf den Boden fiel. Und als ich sie aufhob und hochguckte, grinsten mich die drei Schauspieler, die direkt am Bühnenrand standen, einfach nur an. Und war sehr unterhaltsam. Und das ist halt eine Interaktion, die man in der Tournee zum Beispiel dann gar nicht mehr hatte. Es wurde keine Blumen ins Publikum geworfen, es wurde nicht durch die Reihen getanzt. Ja, die haben dann halt in Stadttheatern und dergleichen oft gespielt oder in Stadthallen. Dann gibt's natürlich im Publikum keine Löcher in den Sitzreihen, wo die einfach auftauchen können. Der ganze Aspekt wurde weggenommen. Das fand ich sehr schade. Das hat ihm eine gewisse Ebene weggenommen. Und es wurde auch eine neue Übersetzung angefertigt für die Tournee. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen es exakt gibt, aber es gibt einmal die Übersetzung aus dem Old Possum's Book of Practical Cats. Das ist die englische
Die Vorlage. Also genau. Andrew Lloyd Webber, der Komponist und Autor des Musicals, hat das Musical auf
Autor.
Ja, auf auf Basis des von T.S. Eliot verfassten Old Possum's Book of Practical Cats verfasst, im deutschen Old Possum's Katzenbuch, in der 1972er Übersetzung im Suhrkamp Verlag erschienen und danach noch neu übersetzt worden.
Genau, es gab dann eine Übersetzung für die Erstaufführung für Wien. Das war die erste deutsche Fassung, die es gab. Für Hamburg wurde dann in den, ich glaube, es war auch noch in den 80ern, gab es dann die neue Übersetzung, die dann weniger österreichische Lehnworte drin hat, sondern sehr deutsches. Die ist meine liebste. Danach gab es dann noch die Übersetzung für die Tournee als moderne Übersetzung. Sie ist leider nicht moderner, sondern einfach nur in schlechterem Deutsch. Ja, die hat mich auch sehr enttäuscht. Also es waren die beiden Aspekte, die mich an der Tournee sehr enttäuscht haben. Ansonsten war es tänzerisch und alles natürlich sehr ähnlich, aber eben es fehlte was. Und die Übersetzung war deutlich schlechter. Und der Film hat, glaube ich, nochmal eine neue Übersetzung. Es ist nicht die moderne Übersetzung, es ist nicht die Hamburger Übersetzung.
Ja, sie musste halt einige Sachen übersetzen. Unter anderem hat Old Deuteronomy das Geschlecht gewechselt.
Ja.
Das ist ja im Deutschen relevant durch grammatikalische Fälle.
Ich glaube, im Englischen auch. Ich glaube, sie mussten auch anpassen. Aber ich finde es jetzt, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Also, gut, es muss natürlich anders übersetzt werden, aber für die Rolle finde ich sie war gut besetzt. Und hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der sich darüber aufregt. Das fände ich albern. Für die Rolle ist echt egal.
Ich glaube, in irgendeinem anderen Text werden Old Deuteronomys Frauen erwähnt und jetzt nicht mehr.
Das kann sein. Es werden aber vor allem seine Kinder erwähnt.
Ja, die sind immer noch da.
Die sind immer noch da. Ja, ansonsten gab es wenig Übersetzungsänderungen. Also es gab immer so Kleinigkeiten. So ein bisschen fast eine Mischung aus der Hamburger und der modernen Version. Aber ja, sie haben nochmal eine fünfte, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Version übersetzt. Ich finde, nach der Hamburger hätte man aufhören können. Also die Übersetzung vom, also die Old Possum's Katzenbuch, die hätte ich nicht gerne gehabt.
Das war halt auch noch nicht für den musikalischen Vortrag gedacht.
Nee, das ist eine Gedichtfassung und es kommt gelesen, glaube ich, besser als gesungen.
Wenn überhaupt.
Es ist sehr, also es ist aus den 70ern, aber es klingt fast mehr wie aus den 50ern. Aber manche so, die war nicht, ich habe da heute noch mal ein bisschen reingelesen, nicht schön.
Ja, aber wir sollten würdigen, was T.S. Eliot für ein Nerd war.
Auf jeden Fall. Ja, ja.
Ja, also T.S. Eliot hat halt diese ganzen... Und Possum ist halt ein Spitzname, den er im Freundeskreis hatte. Deswegen ist es halt sein T.S. Eliots Buch der praktischen Katzen. Und er hat sich da halt Fantasy-Wörter für Katzen-Hunderassen ausgedacht. Jellicles und die Pollicles, die miteinander im Streit liegen. Er hat ganz im Stile von modernen Fanfiction-Autoren einem seiner Lieblingscharaktere von einem anderen Autor eine Catzona gegeben. Also er hat Moriarty aus Sherlock Holmes als McCavity umgesetzt mit zahlreichen Anspielungen im Gedicht. Das, weil er ein sehr großer Fan war. Cats spielt auch in England, beziehungsweise in London, weil T.S. Eliot so ein London-Nerd war. Bustopher Jones ist halt auch die Vorstellung von einem britischen Clubgänger mit Clubdingen, die er redet, als Catzona. Und dann halt die Eisenbahn als Catzona und Mungo Jerry Rumpelteazer droppen ständig irgendwelche Orte, wie das halt jemand macht, der über eine Stadt schreibt, die er als Konzept cool findet und sich auf dem Stadtplan Orte rausgesucht hat.
Ja.
Also T.S. Eliot exakt wie Fanfiction-Nerds heute.
Das war im Film ganz lustig, ein bisschen sehr plump, aber eigentlich ganz ganz niedlich, dass eine große Leuchtreklame mit Moriarty da hing und dann springt McCavity drauf und es erinnert sich zu McCavity. Das war ganz lustig.
Ja, war plump, aber ein guter visueller Effekt, der halt eben dem Nerdtum von T.S. Eliot Hommage zahlt.
Und dem absolut entspricht. Genau, also T.S. Eliot, offensichtlich absoluter Nerd. Und Katzenliebhaber? Also kann ich das nur befürworten?
Ja, also kann man nicht sagen, dass er nicht Katzenliebhaber wäre. Wo wir schon bei Catzonas und so etwas sind, du hast ja schon die Frage in den Raum gestellt, ob Cats neue Fetische weckt.
Ja, ich glaube nicht. Also bei mir nicht, vielleicht die Optik nochmal, aber es gibt ja allgemein schon fetische Kinks für Katzenpersona oder für sowohl die Optik als auch das Verhalten, als auch jeweils einzeln und ich nicht mal nur im Fetisch-Sinne, sondern auch einfach im Ästhetik-Sinne.
Ja, es ist auch oft, also Katzen sind ja oft erotisch belegt oder Erotik wird oft katzenhaft beschrieben.
Das ist absolut richtig. Wir hatten auch vorhin schon von Catgirls und Catboys geredet.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine oft sexualisierte Ästhetik. Ich würde aber behaupten, gar nicht mal immer.
Sondern?
In der Furry-Szene, wir haben das böse Wort gesagt.
In der Furry-Szene, da ist es ja nicht automatisch Sex.
Eben. Es ist nicht unbedingt sexualisiert, sondern es ist auch einfach Phantom von Tieren oder den Tierfiguren oder den Tier-Mensch-Figuren. Da sind Katzen und auch Hunde sehr beliebt.
Ja, auch die Möglichkeit, eben eine Persona anzunehmen, die durch eine Tiergestalt repräsentiert wird. Ich kenne auch in der Trans-Szene super viele Leute, die eine Fursona haben, also die irgendwie eine Furry-Entsprechung ihrer selbst im Internet darstellen und das benutzen, mit der Welt zu interagieren und oft aber auch als eine Art, mit ihrer Geschlechterdarstellung zurechtzukommen, dass sie halt zuerst das durch eine Fursona filtern und damit Sachen ausprobieren und dann später das vielleicht auch für sich selbst übernehmen.
Spannend. War mir jetzt nicht so bewusst, aber...
Ja, und es ist auch allgemein in der Trans-Szene ein Meme, dass alle Trans-Mädchen auch Catgirls sind oder halt sehr viele in der aktuellen... die aktuelle Generation Trans-Mädchen sind viele Catgirls oder...
Ich glaube, ich bin mehr Catgirl als du.
Ja, offensichtlich bist du mehr Catgirl als ich.
Oder Catsgirl. Ich glaube, ich bin mehr Catsgirl.
Beides, aber...
Ich besitze, glaube ich, im Moment keine Katzenöhrchen. Also so viel Catgirl bin ich gerade nicht.
Hast du sie verloren?
Ich hatte mal welche. Ich habe keine Ahnung. Die sind irgendwie weg, zusammen mit den Hasenöhrchen und den blinkenden Teufelshörnern auf Haarreifen, die ich hatte. Irgendwie ist das ganze Set weg. Ich hatte solche Dinge. Die hatten bei mir wenig mit Furry zu tun.
Ich habe kniehohe Socken mit Katzenoptik, aber das...
Das habe ich auch. Die haben auch Öhrchen, die so drüber stehen.
Genau, das meine ich.
Auch Eulensocken. Die sind cool.
Ich habe sonst noch Füchse.
Aber ja, ich trage auch oder habe Katzenöhrchen und Hasenöhrchen und so weiter. Nicht nur zu gesellschaftlich anerkannten Gelegenheiten getragen. Manchmal auch einfach so.
Was ist die gesellschaftlich anerkannte Gelegenheit, um Katzenohren zu tragen?
Andernorts Karneval, in Bielefeld eigentlich nie. Kostümpartys.
Ja.
Aber da mache ich für gewöhnlich andere Kostüme. Weil Katzenöhrchen sind kein Kostüm.
Ja, das beste Kostüm, was ich bei dir gesehen habe, war Kornkreis. Es war ein Hula-Hoop-Reifen festgebunden, so dass er rumstand und da hingen dann so kleine Flaschen Korn dran.
Es hat Spaß gemacht, Leute auch zum, also ich habe dann Leute zum Korntrinken gezwungen. Das war in dem Zusammenhang lustig, ansonsten bin ich sehr dafür, Leute nicht zu versuchen, zum Trinken zu überreden. Aber da habe ich mir das mal gegönnt aus. Ich wollte die Flaschen nicht alle alleine leer machen müssen. Ich glaube, ich habe immer noch welche. Das ist Jahre her. Aber wenn man halt auch so 20 Kornfläschchen an seinem Hula-Hoop-Reifen hängen hat, kriegt die mal leer. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einfach mal so zu Partys albern Katzenöhrchen, Hasenöhrchen, irgendwas getragen. Aber
es war keine sexy Ästhetik für dich.
Nö. Das war noch nicht mal ein sexy Kostüm. Also es war, ich hatte da keine sexy Kostüme an oder sowas. Es war einfach so. Ich zähle mich selbst jetzt nicht, auch nicht zu Furries, aber verstehe viel von der Ästhetik. Ich hatte auch einen Rollenspielcharakter, der ein Katzenmädchen war. Da haben wir X-Men gespielt. Darüber haben wir uns, glaube ich, größtenteils online kennengelernt.
Ja, es war im Grunde so ein Fanfiction-Play-by-Post-Ding. Sehr langes, mit zehntausenden Posts und wir haben Schüler in der X-Men-Schule gespielt. Ich hatte unter anderem einen Gestaltenwandler-Charakter.
Ja.
Das war so Foreshadowing.
Ja. Ich hatte einen Katzenmädchen-Charakter, das war kein Foreshadowing. Und ich habe es allen kaputt gemacht, die das sexy fanden im Spiel, weil ich sie nicht sexy gespielt habe.
Ja.
Mit Absicht und jegliche sexuelle Avancen abgelehnt habe. Ich fand das ein bisschen lustig. Also der Charakter war cool. Ich mag den. Aber für mich ist es halt kein per se sexy Ding. Und ich glaube, das geht vielen Furries auch so. Das ist also für manche schon, für manche nicht. Da gibt's halt eine Bandbreite.
Also ich habe kein Totemtier oder kein Tier, mit dem ich mich jetzt außergewöhnlich verbunden fühle, ich sage, das entspricht meiner Persönlichkeit oder sowas, deswegen habe ich auch keine Persona oder ähnliches.
Ich habe keine Persona, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine Katze meiner Persönlichkeit entspricht. Vor allem mit dem schönen Witz, ich bin ein Tier im Bett, pet me and bring me food. Das entspricht sehr mir. Aber die Sexualisierung ist da natürlich oft belächelt oder ins Abstruse geführt.
Ja, ich finde das auch unfair der Furry-Szene gegenüber, wie sie allgemein im Internet behandelt wird, eben als oft als Witz und so etwas. Ich habe gerade über das Schwarze Katze-Crowdfunding, die Trans-Szene, wie ich gesagt habe, viele Furries kennengelernt und alles sehr feine Menschen. Und ich habe noch keinen Furry getroffen, der mich wie ein Arschloch behandelt hat. Ich meine,
andersrum schon.
Ja, genau. Ich war auch 2005 auf Something Awful, wo alle sich drüber lustig gemacht haben. Aber da kann man auch mal drüber hinauswachsen. Es ist halt im Grunde entweder Kink-Shaming oder Shaming von irgendeiner Kultur. Und ich glaube, dass viel damit auch einherschwingt, dass Leute eigentlich gegenüber irgendeiner Minderheit feindlich gesinnt sein wollen und da ihre Verachtung zum Ausdruck bringen wollen. Und vieles, was man gegen Furries sagt, würden sie, wenn es gesellschaftlich akzeptierter wäre, auch gegen andere queere Menschen sagen.
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe auch schon durchaus dumme Furry-Witze gemacht, wobei ich auch einfach Witze über alles mache. Das kann man dann nicht unbedingt ernst nehmen. Ich glaube aber, dass auch vieles einfach aus Unverständnis passiert und es nicht zwingend böswillig gemeint ist.
Ja, wobei, es ist ja halt auch mal die Frage, ob das einfach ein kulturelles Echo ist, dass sich da manifestiert, dass da einfach ein Unverständnis existiert. Es kann ja trotzdem queerfeindlich sein, obwohl es von der Person selbst nicht so gemeint ist, sondern dass es einfach das Unverständnis der Kultur sich durch die Person manifestiert. Wie das halt auch bei anderen queerfeindlichen Witzen so passiert. Es ist nicht jeder, der kein Verständnis für Bisexualität hat zum Beispiel oder für BDSM, ist automatisch halt selber als Person aus sich heraus queerfeindlich, aber er hat halt kulturell da eine feindliche Einstellung aufgenommen.
Ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema, das wir wahrscheinlich immer mal wieder aufgreifen werden.
Ja.
Aber auch an dieser Stelle nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist es direkt feindlich einer Gruppe von Menschen gegenüber, wenn man Witze über eine Ästhetik macht, die man nicht ästhetisch findet?
Ja, wenn es um die reine Ästhetik geht. Aber ich glaube, es wird halt eben, wenn man Witze über Furries macht, werden die in der Regel mit Sexualität verbunden. Oder ja. mit der Vermutung von Sexualität, mit dem Vorwurf von Sodomie, aber auf einer witzigen Weise, oder mit dem Vorwurf, dass die halt unrealistische Cartoon-Charakter sexy finden und sowas.
Ja, das stimmt. Deswegen finde ich es auch wichtig, das eben auch mal zu sagen, dass Furry-Kultur nicht unbedingt was Sexuelles hat. Nicht für jeden.
Und vor allen Dingen nicht nur.
Nicht nur. es ist halt eher so ein, für viele ist es mehr so ein Rollenspielding eigentlich. Mal in den Charakter reinversetzen oder in den Charakter leben, den man fühlt, dass man mit dem zu tun hat oder dass man der auch sein könnte. Und das wird oft, glaube ich, einfach übersehen, nicht gesehen, ist auch einfach nicht so bekannt. Weil das, was bekannt ist, sind dann eben die Fälle, wo es sexuellen Kontext hat. Und ja.
Man sucht halt immer das Groteske raus.
Ja. Aber das machen ja die Leute nicht einzeln. Wie? Sondern das Groteske, irgendjemand hat das Groteske gesehen, verteilt es und die Leute sehen nur das Groteske. Und das, was da eigentlich hintersteht und was der Großteil ist, wird nicht gesehen.
Ja, also ohne jetzt zu viel über die Folie-Szene sprechen zu können, eigentlich gute Leute. Und macht euch nicht auf die Weise über die lustig. Hinterfragt das mal.
Genau. Über die Ästhetik kann man Meinung haben, wie man möchte.
Ja, aber wir, also Serena und ich, wären auch in so einer 80er-Jahre-Ballroom-Scene, wären wir die Leute, die die Bewertungsschilder hochhalten.
Und snarky Kommentare machen über was immer die Leute anhaben. Ja,
ja, den Read würde man das nennen, was wir da vortragen.
Ja, also...
Ja, wir waren auf einer Queer-Party und haben exakt das gemacht, nur ohne dass es so formalisiert war.
Das ist richtig.
Und wir sind rumgelaufen, haben über die Kostüme gesprochen.
Ja. Und ich werde es auch immer wieder tun.
Ja, wenn ihr verstehen wollt, wovon wir reden, guckt euch entweder die Dokumentation Paris brennt oder Paris is Burning oder die Serie Pose an, dann wisst ihr, was die Anspielung bedeutet hat.
Ja. Ja, aber mit der Sexualisierung gibt es ja noch den einen anderen großen Bereich.
Ja, wo wir wieder in unser BDSM-Thema gehen.
Und wo wir wieder relativ wenig Ahnung haben.
Genau, es ist halt nicht unser Kink.
Genau, weder Jasmins noch meiner. Und da geht es ums Petplay. Wir kennen es nur aus den, ja, aus der dritten Perspektive, die Personen, die es mitbekommen von anderen. Und das ist nicht mit Furry gleichzusetzen. Da geht es in erster Linie ums Verhalten. Da gehören im Zweifel überhaupt keine Kostüme zu.
Ja.
Können auch, müssen aber nicht. Und da geht es um das tierische Verhalten, im Zweifel um Objektifizierung.
Und ja, eventuell auch um die Dynamik von Tier zu Mensch, Besitzer oder Tier untereinander aufzugreifen in einem sexualisierten Kontext. Also die ist ganz klar und explizit sexualisiert.
Wobei auch nicht unbedingt, auch im BDSM-Kontext ist nicht unbedingt alles super sexualisiert. Manchmal geht es auch da nur um das Ausleben der Verhaltensweisen, um die Beziehung.
Mhm.
Es geht im BDSM immer um Beziehungen. Und, oder fast immer. Und auch beim Petplay ist es oft einfach, ist das Kernelement die Art der Beziehung. Und soweit, also.
Kennst du Leute, die nur als Freunde platonisch Petplay? Und wo ist da der Unterschied zu Furries aus der Kleidung?
Weiß ich nicht.
Aber
ich weiß es einfach nicht.
Wenn wir Zuhörer haben, die das machen, schreibt uns gerne privat an und sagt uns das.
Genau, wir sind neugierig.
Genau. Aber auch, ja, prinzipiell Petplayer auch in Ordnung. Und sagt uns auch, ist Cats das 50 Shades of Grey für Petplayer?
Oder für Furries.
Genau, dass ihr fühlt ihr euch in eurer Szene da auf eine abstoßende Weise fehlinterpretiert und fürchtet jetzt, dass Leute mit falschem Verständnis zu euch kommen und euch zwingen wollen, das Milchschall zu trinken.
Oder fühlt ihr euch genau richtig repräsentiert? Auch das könnte ja sein. Hat der Film genau euren Kink getroffen? Möglich ist es. Sagt es uns, wir sind neugierig.
Wir haben jetzt hier schon über ein paar Szenen gesprochen, die von der Tierhaftigkeit von Cats berührt sind. Allgemein sind Musicals ja aber auch ein großes Ding in der queeren Szene.
So sagst du, mir ist das noch nicht, das ist der Trope noch nicht so begegnet. Aber ich möchte es nicht anzweifeln. Ich immerhin bin queer und mag Musicals sehr gerne. Repräsentation 1.
Ich mag Musicals selektiv. Es gibt Musicals, die ich wirklich, wirklich schätze. Aber viele, zu vielen habe ich auch den Zugang nicht gefunden. Jukebox-Musicals finde ich fast immer schlecht. Also wo sie Lieder aus irgendeinem Kontext reißen, zusammen singen. Mamma Mia zum Beispiel wäre eins, das mir wirklich nicht gefallen hat.
Ja, wir haben schon viel über Musicals geredet. Und als ich sagte, dass ich Cats als Tanzshow mit Musikbeilage empfinde, war es ja für dich auch noch mal ein Moment, okay, das ist auch eine Weise, wie man manche Musicals sehen kann.
Ja, vielleicht ist das eben ein anderer Zugang. Also meine Favoriten wären sowas wie Hamilton oder Hadestown oder Heathers, Elementar, alle in Deutschland nicht zu sehen, aber...
Leider.
Ja. Ich würde auch keine deutsche Übersetzung von Hamilton haben wollen.
Das ist tatsächlich eins, das müsste eigentlich auf Englisch, immer auf Englisch aufgenommen
werden. Ja, aber naja, dieser Niederländer mit Akzent rappt ist doch auch.
Ich wäre interessiert. Ich würde es mir ansehen.
Ja, mich haben die Akzente beim vom selben Regisseur wie Cats, Tom Hooper, verfilmten Les Miserables auch schon so rausgeholt. Mhm. Also in der Verfilmung, die Akzententscheidung, schwierig für mich.
Ja, mir sind die nicht so sehr aufgefallen, aber ich bin auch nicht so... Ich nörde Akzente von anderen Ländern nicht so sehr wie du.
Das ist kein Nerd. Linguistik ist nicht mein primäres Nerdtum.
Nein, aber es ist schon... Du kennst dich besser aus als ich in englischen Dialekten und Akzenten. Und ich bin ja bei den Deutschen ähnlich feinfühlig und oft unangenehm berührt, wenn sie falsch angewendet werden.
Ja.
Ich verstehe es also prinzipiell, aber ja, in dem hat es mich nicht so sehr gestört.
Hast du irgendein Musical, das bei dir an Cats rankommt von deiner Liebe?
Tanz der Vampire mag ich auch sehr, sehr gerne.
Das muss ich beruflich natürlich absolut gut finden.
Ich finde es einfach unglaublich schön. Und ich mag die Musik, aber ich bin ja auch Rockhörerin. Da ist es natürlich nah an dem, was ich sowieso höre. Aber ich finde es auch einfach unglaublich schön. Und was mich unglaublich überrascht hat, ist Rocky. Ich habe die Werbung gesehen und dachte mir so, meh. Und ich habe ein Ticket geschenkt bekommen von Stage Entertainment, weil ich da mal auf so einer Liste war, als Testhörerin oder als Testschauerin, wo man eine Bewertung abgegeben hat. Und darüber habe ich mir das angeschaut. Sonst ich hätte dafür kein Geld ausgegeben beim ersten Mal. Und dann saß ich da drin und dachte mir, die Bewerbung ist falsch. Es ist einfach gut. Warum können sie das nicht, wieso schaffen sie es nicht, den Trailer passend zu drehen? Weil sie haben es als Liebesfilm beworben oder als Liebesmusical-Show.
Ich glaube, das ist die Erwartung, dass die durchschnittliche Musical-Zuschauerin was Romantisches will.
Ja, und das ist einfach, ich weiß nicht, es ist so viel besser. Es ist so viel besser, als ich erwartet habe. Es ist so viel besser als das durchschnittliche Musical. Die Show ist einfach unglaublich gut. Die Texte, ich habe mich ja schon einen Moment lang über die Texte bei Cats aufgeregt. Alle Cats-Übersetzungen sind mittelmäßig. Die Hamburger ist noch die beste, die anderen meh. Und es gibt immer Stellen, wo man sich denkt, oh, da klingt das aber nicht gut. Bei Rocky gab es nicht eine so eine Stelle. Es wird gesungen, durchgehend, und es klingt nicht einmal, als wäre es nicht ein Text, der demjenigen gerade so von der Zunge gefallen wäre.
Okay.
Außer an einer Stelle, und da ist ein Witz, wo drauf hingewiesen wird. Also es hat auch noch Selbstironie. Das hat mich erstmal mitgerissen und die Show ist auch einfach gut. Es ist tatsächlich eine wirklich gute Show mit Taschenspielertricks und Magie-Elementen und das ist wirklich gut gemacht.
Ja. Was hältst du vom Musical-Film?
Ach, ich mag die, aber weiß nicht, ob man die meisten als gut bezeichnen kann, aber ich mag sie.
Also eher mein Nerdtum. Also Musical-Filme waren früher ja der Hollywood-Blockbuster. Also was Avengers heute ist, war damals ein Musical-Film, wo das Studio alles reingeschmissen hat, wo die großen Mengen an Zuschauern gekommen sind. Das ist dann irgendwann abgebrochen, aber es war halt mal, das waren mal die Dinger mit den höchsten Produktionswerten. Und jetzt mit sowas wie Les Miserables und Cats, tatsächlich diesen beiden Tom Hooper-Filmen, sieht man schon mal, dass Musical-Filme eben mit großem Budget machen können. Ist, glaube ich, eine interessante Entwicklung, wenn das wiederkommen sollte.
Cats war jetzt leider nicht so richtig der Erfolg dafür. Nee. Les Miserables kam besser an.
Ja, Oscar und so und La La Land auch von den Kritikern geliebt. Es wird demnächst von Lin-Manuel Miranda in The Heights verfilmt. Das ist der Komponist von Hamilton, der auch für Moana viel am Soundtrack gemacht hat. Entsprechend ist also...
Da kann man auch viel von erwarten.
Genau, von dem Film kann man durchaus... Also auf den kann man sich durchaus freuen. Also ich bin da gespannt, was kommt. Wenn man so ein Trick-Setpiece-Musical der alten Schule sehen will, kann ich Fred Astaire's Royal Wedding empfehlen. Das ist ein Film, also ein Spätwerk seiner Karriere, wo er schon im Grunde alles gemacht hat. Und
der Film ist quasi, was habe ich tänzerisch noch nicht gemacht?
Genau, was können wir machen? Und sie haben dafür eine rotierende Bühne gebaut. Also die Bühne kann sich um 360 Grad drehen.
Und damit meinen wir nicht ebenerdig.
Nee, das ist ein Raum, der sich drehen kann. Die wird für zwei grandiose Sequenzen verwendet. Zum einen tanzt er auf der Decke. Fred Astaire, Royal Wedding, Ceiling oder sowas googeln, du findest es. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Und genau, da wird die Illusion erstellt, dass er im Tanz sozusagen schwerelos durch den Raum geht, an den Wänden an der Decke tanzt. Was dadurch gemacht wurde, dass der Raum in Echtzeit rotiert hat und er die Bewegung des sich drehenden Raums mitgenommen hat. Und dann gibt es eins mit einem schwankenden Schiff, wo sie den Raum einfach auf und ab bewegen und rutschende Möbel und Tanzpartner halt benutzen, indem sie halt auf einer schwankenden, polierten Fläche hin und her tanzen. Er tanzt auch mit einem Fitnessgerät und einem Besen und so weiter. Also es gibt einer der kreativsten Filme, was so Einzeltanzdarbietung angeht. Er hat ja früher oft kongeniale Partnerinnen gehabt. Zuerst mit seiner Schwester, dann mit Ginger Rogers. Ihr merkt, Musical-Nerdtum ist da, bei uns beiden.
Wir können in beliebige Richtung in die Tiefe gehen.
Aber es ist ja kein Musical-Podcast, sondern wir haben Queer- und Nerd-Themen. Sie ist offensichtlich ein Nerd-Thema.
Ja, du hattest eigentlich eben auf den Punkt kommen wollen, dass die Queer-Szene mehr Musical-affin ist als der Durchschnitt.
Ja, ich glaube, es hat mit Camp zu tun. Also aus dem Konzept, dass man etwas Artifizielles, Übertriebenes mit großer Ernsthaftigkeit vorträgt und feiert. Das ist halt, warum auch viele, also gerade der Schwulenszene, den deutschen Schlager eine Zeit lang abgefeiert haben. Das ist halt, warum sehr exaltierte Kleidung einfach oft gefeiert wird. Das hat halt mit diesem Camp zu tun. Das ist nicht, man darf es eben möglichst nicht ironisch machen, damit es funktioniert. Wenn du es ironisch machst, ist es ein Hipstertum. Aber wenn Ian McKellen mit großer Gravitas aus einer Milchschale trinkt, um dann Monologe zu halten und das halt komplett ohne Ironie eben durchzieht und so ist Cats insgesamt, das ist schon Camp und das ist auf seine Art halt auch irgendwie großartig.
Ja, ich weiß nicht, also ja, das hat bestimmt Auswirkungen in der Queerszene. Für mich kann ich das nicht einnehmen. Ich liebe Musicals. Mit Camp kann ich auf wenig anfangen. Weil exaltiert halt ja gerne, aber ich habe das auch gerne mit einem gewissen Stil.
Der gehört ja dazu.
Ja. Da kommt wieder mein Schildchen hochhalten.
Ja, um direkt auf Post zu gehen. Billy Porter hat sich bei der Met Gala, also der großen Abgründe, Leute.
Na, also ich bin voll dabei.
Ja,
du
bist noch dabei. Ja. Die Met Gala ist ein großes Ding, wo halt Leute eingeladen werden in der Galerie in New York und da halt Mode vortragen. Also es werden Gäste eingeladen, die modisch gekleidet sind. Und der rote Teppich davor ist halt eigentlich der eigentliche Auftritt. Und die hatten vor ein paar Jahren Camp als Thema. Und viele haben es halt übertrieben und offensichtlich ironisch gemacht. Mit 1000 Trickkleidern und sowas, Lady Gaga und Billy Porter hat sich einfach auf eine Sänfte reintragen lassen. In Gold.
In einem sehr großartigen goldenen Outfit. Das war sehr schön.
Genau. Und das ist Camp, wenn er funktioniert.
Ja. Aber die viel von der Exaltiertheit, die manche auch mit großer Ernsthaftigkeit tragen, funktioniert für mich nicht. Und das ist dann, wo ich aussteige und sage, das kann man schöner machen. Aber da bin ich dann auch wieder Modenerd, der sagt, nicht alles, was Mode ist, ist gleich hübsch. Nicht alles, was Camp ist, funktioniert.
Nein, natürlich nicht.
Und ich steige da oft aus, aber es kann sein, dass es das deswegen Überschneidung hat. Ich möchte nicht prinzipiell widersprechen. Ich glaube, für mich liegt der Reiz bei Musicals nicht da. Nicht in dem Bereich.
Ja.
Aber ich bin natürlich auch großer Tanzfan und großer Schaufan. Ich habe da vielleicht andere Zugangspunkte.
Von den richtig campy Musicals mag ich eigentlich auch keins.
Viele Musicals haben einen Wert entweder aus Tanzgründen, aus Musikgründen, aus Showgründen, aus allem davon, nichts davon. Manche haben großen Comedy-Wert, Aladdin zum Beispiel. Also wenn man kein Musical mag und Disney nicht mag, sollte man sich das nicht angucken. Man wird enttäuscht, denn es ist sehr Musical und sehr Disney. Aber es ist auch großartiges Comedy-Gold, wenn man die Richtung mag. Es gibt viele Gründe, warum man es mögen kann und es gibt, glaube ich, genauso viele Gründe, warum Leute es nicht mögen. Und zu denen habe ich dann immer zu sagen, ja, aus genau den Gründen gucke ich es mir an.
Genug Musical. Was lernen wir als Rollenspieler daraus? Sind noch Rollenspieler hier.
Falls noch Rollenspieler zuhören,
ja.
Jetzt schlagen wir den Bogen von Cats zu Katzen. Wir haben sehr viel zu Cats gesagt, wir haben sehr viel zu Musicals gesagt.
Wir haben aber bisher unser ein anderes Nerd-Thema, nämlich die Rollenspiele, außen vor gelassen. Aber auch da gibt es natürlich gerade seit diesem Jahr einen grandiosen Ansatz, nämlich die schwarze Katze.
Wenn es veröffentlicht wird, seit letztem Jahr.
Das ist richtig, wir sind an Silvester. So schnell schneide ich das nicht mehr.
ja, die schwarze Katze. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Liebe Grüße an Jens Ulrich an dieser Stelle.
Liebe Grüße an Nadine Schäkel.
Genau, die beiden großen Köpfe hinter dem Ganzen. Das erste Crowdfunding, das ich gebackt habe, glaube ich. Nicht, weil ich was gegen Crowdfundings habe, sondern weil ich selten so viel Geld auf einem Haufen rumliegen habe, dass ich da reinwerfen kann. Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstagswunsch dafür investiert, weil ich es unbedingt backen wollte und unbedingt haben wollte. Also DSA mit Katzen.
Ja, eine Aventurien mit Katzen.
Aventurien mit Katzen. Stimmt nicht, es ist nicht DSA, es ist ein eigenes Regelsystem. Es hat W20, aber nur 2.
Ja, und wenn es ein Ketzers Rollenspiel gibt, das hier ist sehr nah dran.
Ja.
Du spielst nämlich in die schwarze Katze Katzen, die sich vor den Menschen verborgen, eine eigene Kultur geschaffen haben, mit ihren eigenen Dinge machen, und die Menschheit ignoriert das.
Und die Katzen sind geistig erwacht, also sie haben Gedanken, wie Menschen Gedanken haben.
Genau, sind kulturschaffend.
Sind kulturschaffend, aber sie sind auch noch Katzen. Sie verhalten sich katzenhaft. Sie machen Katzendinge, sie haben Katzenvor- und Nachteile, die ich liebe, die sind großartig.
Ja, Fallsucht zum Beispiel, wo es darum geht, dass es der Katze sehr schwer fällt, Dinge an den Rändern stehen zu lassen, ohne sie herunterzustoßen.
Und Türsteher, die die Katze dazu bringt, in Türen und Fenstern erstmal stehen zu bleiben, weil sie nicht entscheiden kann, ob sie jetzt raus oder rein möchte. Ja. Auch mehrmals durchzugehen.
Also der Rum-Tum-Tugger-Nachteil.
Genau. Ich glaube, der hat alle davon.
Ja.
Und die sind wunderbar.
Ich weiß gar nicht, wie großer Cats-Fan Jens Ulrich ist.
Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat.
Ja, es wäre erstaunlich. Also es ist erstaunlich, wenn nicht, weil er eine Adoption geschrieben hat.
Ja.
Und inoffizieller Errata ist T.S. Eliot's Old Possums Katzenbuch ist auf jeden Fall Literatur, die man sich vorher mal anlesen kann, um ein Verständnis zu bekommen für vielerlei katzenige Dinge.
Ja.
Und eine inoffizielle Erweiterung der Namensliste, natürlich der gesamte Cast an Charakteren von Cats. Da ist halt viel Englisches bei, aber es gibt auch die Neudichtung von Die Namen der Katzen von Erich Kästner aus der alten Übersetzung, und da sind einige ganz großartige bei.
Genau, also es heißt, von Erich Kästner heißt es Wie heißen die Katzen? The Naming of Cats im Englischen. Und ich lese einfach mal vor, sie sind so schön. Tacitus, Katastrophal, Kraline, großartig auch, Nick Carter, seiner Zeit voraus.
Ja, weit, visionär.
Und Kratzeleise. Die sind so großartig. Fangemaus und Moor natürlich auch, aber die sind nicht so geil. Ich habe Tacitus und Katastrophal einfach unglaublich gefeiert, als ich es gelesen habe.
Man kann sie auch kombinieren. Tacitus Fangemaus ist schon ein Name, der klingt, als wäre er zu Hause aventurieren.
Absolut, der geht auf jeden Fall. Also es sind noch mehr drin, aber das sind die besten.
Ja, was können wir aus Cats fürs Rollenspiel lernen?
Einiges.
Ja.
Aus dem Film auch zum Teil, wie man es nicht macht. Zum Teil, wie man es macht. Bewegungsbeschreibung kann man, glaube ich, auch sich schön rausnehmen. Und auch...
Ja, also wenn du Call of Cthulhu spielst und schreckliche Tierhybridwesen beschreiben willst, guck dir einfach die ersten 2 Minuten von Cats an.
Vielleicht die ersten 5.
Aber wir wollen das ja ein bisschen ressourcenorientierter sehen.
Namen kann man auf jeden Fall übernehmen. Es sind sehr schöne dabei. Auch Gesten.
Ja, aus dem Film würde ich sagen, die Interaktion von Katzen mit ihrer Umgebung.
Ja.
Wie groß Gegenstände im Vergleich zu Katzen sind?
Auch nicht nur aus dem Film, auch aus dem Musical.
Ja.
Da ist es genauso, nur dass sie halt weniger Möbel und Kram haben. Sie haben halt den Schrottplatz mit Gegenständen.
Ja, genau. Und im Film gehen sie halt durch einen Zug, durch eine... Gut, die wird es in der Theorie nicht geben, aber sie gehen durch
Wohnungen.
Genau, durch Wohnungen, durch einen Gentleman-Club.
Durch ein Theater und durch die Milchbar. Das kann man schon gut rausnehmen aus dem im Musical ist es der Schrottplatz mit Gegenständen, einfach die vom Schrott da rumliegen. Der BH im Film ist übrigens 1:1 aus dem Musical übernommen. Der hängt da auch rum. Dass die Unterwäscheschublade durchsucht wird, ist nicht filmneu. Das gibt's genauso im Musical. Damit spielen die auch. Ja, einfach das Verhältnis, wie groß sind Dinge eigentlich? Wofür können sie benutzt werden? Das ist auch in der Ästhetik von Die schwarze Katze viel genommen worden, wo dann Dinge aus der Menschenwelt von den Katzen benutzt werden, wie Knöpfe als, nicht nur als Knöpfe, sondern für alles Mögliche. Topfdeckel als Schilde.
Ja, ja, und mit Gegenständen aus der Menschenwelt als Schmuckstücke wird ja auch im Cats-Film aufgegriffen, weil das Kostüm von Meister Mephisto, wie die ursprüngliche Übersetzung ist.
Von Mr. Mistopheles. Genau, das Kostüm hat ganz viele Knöpfe als Deko-Elemente einfach. Perlmutt-Knöpfe sind es.
Ja, praktisch als Pailletten.
Genau, statt Pailletten. Statt eines Zauberstabes hat er einen Bleistift. Das fand ich sehr niedlich. Auch der einfach Kinderzylinder, den er trägt, mit Ausschnitten für die Katzen und so, ist mega niedlich.
Ja, es wird halt nochmal gezeigt, wie groß ein echter Zylinder ist im Vergleich, weil die Katzen im Gentleman Club einen Zylinder finden.
Genau, den können sie fast als Boot benutzen.
Ja, also für DSK-Spieler lohnt sich der Film auch durchaus als Inspirationsquelle zum Ansehen.
Ja.
Unabhängig von
Auch das Musical.
Ja, auch das Musical, sicherlich. Ja.
Auch die Musical-Verfilmung. Es gibt ja noch die DVD mit dem Musical als Theateraufführung aufgenommen. Die finde ich persönlich schöner als den neuen Film. Aber beides ist wunderbar als Inspirationsquelle. Der Film aber, der neue Film fast noch mehr.
Ja, was ich auch sagen würde als Spielleiter, wenn du schon die schwarze Katze spielst, wenn du dir nicht vorstellen könntest, dass deine NSC-Katze über ihren Gimmick die Musical-Nummer singen könnte, dann ist sie noch nicht gut genug. Da muss noch was kommen.
Da musst du sie noch mehr ausarbeiten.
Ja, also du musst das Lied nicht schreiben, aber das Gimmick muss gut genug sein.
Ja.
Und keine Angst, einfach eine Figur als Katze zu übertragen. Also McCavity, Moriarty, so etwas.
Das kann gut funktionieren. Einfach ein paar Katzenaspekte dazu nehmen. Das, für mich wäre das jetzt kein logistisches Problem. Und wer da Inspiration braucht, der weiß jetzt, wo er sie findet.
Genau, Christopher Jones funktioniert, also der dicke Kater, der in Gentleman's Clubs rumhängt, funktioniert halt auch, weil der hat sich Dinge von Menschen abgeguckt, aber eben auch verfremdet. Und es geht ihm hauptsächlich darum, was er essen kann. Aber er redet eben wie ein Mensch, der in Clubs rumhängen würde.
Ja, und hat auch ähnliche Angewohnheiten.
Genau, halt menschliche Angewohnheiten auf Katzen übertragen, die eventuell aus einer Umgebung kommen, wo sie sich die abschauen konnten. Das ist auch ein cooler Hinweis, denke ich, der bei die schwarze Katze euch weiterhelfen kann für die Darstellung.
Ja.
Und ich glaube, man kann auch für an sich Fantasy-Charakter was mitnehmen. Wenn du jetzt bei Urston Windling bist, der eigentlich halt so ein kleines Feenwesen, 20 cm hoch, und du bist halt in einer menschlichen Gegend unterwegs. Für dich ist halt alles super riesig. Auch da Inspiration, die man aus dem Gedanken über Größenunterschiede rausnehmen kann. Oder gleichzeitig als Troll, der in eine Zwergenbinge reingeht.
Und ich weiß nicht, ob er da reinkommt.
Ja.
Es ist dann schon so ein Kriechgang.
Genau, der ist halt einfach 3 Meter groß und die Zwerge sind 1,40.
Ja, kann sich da auf Knien bewegen und wird sich den Kopf stoßen. Jedes Mal, wenn eine Lampe kommt. Da ist schon viel möglich, auch an, was macht ein Troll mit Menschendingen? Wie groß ist für so einen Troll so eine Tasse? Und dagegen, wie groß ist für so einen Windling so eine Tasse? Gibt einem eine neue Perspektive auf Größenverhältnisse.
Ansonsten kann man aus der Musical-Struktur von Cats oder aus der Handlungsstruktur irgendwas fürs Rollenspiel rausziehen.
Also ja, für die schwarze Katze könnte es ein Spielabend sein.
Ach ja, die Story, ja. Tatsächlich, man könnte die Story 1:1 bei die schwarze Katze mitmachen. Es geht bei Cats, Spoiler, darum, dass eine Katze in den Heaviside Lair, also in den Himmel,
in den Katzenhimmel,
kommen kann, um neu geboren zu werden.
Genau.
Nochmal anzufangen. Und die Katzen machen praktisch einen Wettbewerb, in diesem Fall Gesang, darum, wer es verdient hat. Und es gibt eine alte Katze, die das entscheidet. Wer.
Im Musical ist es Gesang und Tanz. Und oder.
Ja, genau. Sie stellen ihre Talente vor.
Dann wählt Old Deuteronomy, wer in den Katzenhimmel kommt und wiedergeboren wird.
Und McCavity, Schurkenkatze, versucht sich reinzuschleichen und durch Entführung zu erpressen, in den Heaviside Lair kommen zu dürfen.
Wobei es im Musical nicht so deutlich ist. Also da wurde im Film noch eine Schippe draufgetan, wie sehr er das möchte.
Im Musical schurkt er mehr so rum.
Im Musical schurkt er mehr so rum. Entführt aber Old Deuteronomy und ja, hat im Musical weniger Magie als im Film. Aber das ist ja Auslegungssache. Also ja, die Katze, die das Ganze entscheiden soll, wird entführt und versucht zu erpressen. Und die Heldenkatzen müssen das verhindern.
Ja, oder natürlich, wenn man zum Beispiel eine größere Gruppe hat, ein multiparalleles Abenteuer, bei dem jede der Gruppen versucht, möglichst für eine ihrer Katzen die beste Ausgangsposition zu erreichen.
Ja, die anderen Katzen unterstützen natürlich auch diejenigen, von denen sie wollen, dass sie den Katzenhimmel erreichen. Die unterstützen sie bei ihren Darstellungen und entweder als Background oder als Duett etc.
Ja.
Etc. ist übrigens auch ein Name aus der englischen Musical-Version. Fällt mir ein, als ich es sage.
Ist ja ein guter Katzenname, ja.
Ja.
Ich finde Tumble Brutus auch sehr, sehr gut.
Ja. Meine beiden Lieblingscharakter nebenbei. Neben Demeter ist noch Pounceable, was ich auch einen schönen Namen finde, allerdings mehr im Englischen. Aber ja, ich schweife schon wieder ab.
Ja. Man kann einfach die Story 1:1 verwenden, um ein Abenteuer für die schwarze Katze draus zu machen.
Ich glaube, ansonsten ist es als Struktur nicht unbedingt empfehlenswert?
Ja, es funktioniert, glaube ich, nicht so.
Ist keine wirklich gute Struktur für ein Rollenspiel, auch eigentlich nicht für einen Film.
Ja, also es wird halt zusammengehalten durch
McCavity!
Ja, und eine flimsy Rahmenhandlung.
Ja. Aber eigentlich stellen sich die Leute mehr mit ihren Liedern vor.
Ja, was natürlich dazu anregt, als Fan sich Gedanken zu machen, wie man am liebsten mag.
Ja, das also, auf jeden Fall.
Ist ja im Grunde am Ende eine Entscheidung. Wer ist mein Favorit? Und wir haben ja.
Und was bei mir sehr bezeichnet ist, dass meine Favoriten weder im Musical noch im Film jemals benannt werden. Die Namen kennt man nur, wenn man die Listen gelesen hat. Im Film hatten beide nicht mal eine Sprechrolle.
Ja.
Also ja, ich mag offensichtlich die Outsider. Aber die waren auch, standen noch nicht zur Debatte. Das ist nicht zur Debatte für den Aufstieg, aber.
Ja, das sowieso nicht, aber es hat noch nicht jeder Charakter, der ein Lied hat, es steht zur Debatte für den Aufstieg.
Das stimmt. Ja, ich mag offensichtlich die Nebencharaktere. Die sind halt die besten. Ihr seht, wir haben bei diesem Thema die große Gefahr abzuschweifen und über unsere Lieblingsthemen zu reden, über unsere Lieblingscharaktere zu reden.
Ja, also, aber wenn ihr es hinkriegt, dass in eurer Kampagne die Charakter ähnlich einprägsam sind, dass die Spieler auch darüber reden können, wer ihre Lieblingscharaktere sind, dann ist das, glaube ich, auch was ihr mitnehmen könnt. Und was man auf den Musicals auf jeden Fall lernen kann, halt, ist der Charaktersong. Das ist nicht unbedingt in der gesamten Länge, was man als Spielleiter machen muss. Du musst auch kein Lied schreiben, um deine Musical-Episode vorzutragen, aber
bei den meisten Personen ist es abzuraten davon.
Ja, überlegt euch halt vielleicht, wie ihr eine Szene gestaltet, dass die Vorstellung der Person so einprägsam ist. Wie man den ersten Auftritt gestaltet, wie man den Infodump so baut, dass es funktioniert. Weil Charakterbeschreibung muss man eh strukturieren und dann kann man sie halt auch eventuell um ein Ereignis, um eine Dramaturgie rumstrukturieren und auch um die Reaktion der Leute darauf. Weil bei Cats reagieren die Ensemble-Katzen immer auf den Hauptcharakter.
Ja.
Und wie man diese Reaktion anderer Figuren auf die Hauptfigur beschreibt oder auf den jetzt vorzustellenden NSC beschreibt.
Ist wichtig und kann super viel ausmachen. Ich weiß mehrere Szenen, gerade aus dem DSA-Bereich, wo es bekannte NSCs oft waren, dass die je nachdem, wie der Spielleiter sie vorstellt, bei der Gruppe super beliebt oder super unbeliebt waren. Teilweise die gleichen Charaktere, die gleichen NSCs. Und es da einfach wichtig ist, wenn man eine bestimmte Wirkung erzielen will mit seinem NSC oder einen offiziellen NSC benutzen möchte, dass man sich gut überlegt, wie stelle ich den dar, wie beschreibe ich den, damit die Wirkung, die ich erzielen möchte, ankommt. Und dafür ist vielleicht gar kein schlechter Tipp zu sagen, benutzt die Wirkung, die dieser Charakter auf Leute hat, die den schon länger kennen oder die den gerade kennenlernen außerhalb von den SCs. Beschreibt die Wirkung, die dieser NSC auf andere NSCs hat, auch noch mit. Das kann helfen, die gleiche Wirkung bei den SCs zu erreichen.
So ist es. Was man aus Musical-Theater auch lernen kann, ist, wie Solo- und Ensemble-Szenen funktionieren. Nämlich, beim Solo ist halt eine Figur im Mittelpunkt und die anderen, was wir Cats macht, reagieren darauf.
Oder unterstützen, aber stehen nicht selbst im Mittelpunkt.
Genau, und bei einer Ensemble-Szene, da wird vielmehr die gesamte Gruppe in den Mittelpunkt gerückt, wird oft genug abgewechselt, aber jeder hat etwas zu tun.
Mhm. Also entweder es gibt da den Jellicle Wall, da ist in erster Linie Tanz, wo die verschiedenen Personen auch unterschiedliche Tanzstile haben und sich dadurch ausdrücken. Also auch unterschiedliche Dinge einfach tun. Aber zusammen wird es ein Ganzes. Bei Gesangsstücken natürlich beim Gesang abgewechselt. Aber auch alles greift ineinander.
Genau, und wenn ihr ein ähnliches Pacing bei euren Szenen hinkriegt, dann funktioniert es wahrscheinlich auch ähnlich gut, dass einfach jeder einen coolen Moment kriegt, seine Fähigkeit vorzuführen. Und dann wird weitergereicht und wird weitergereicht. Da könnt ihr als Spieler darauf achten, dass ihr euren Mitspielern die Gelegenheit gibt zu reagieren, auf das, was euer Charakter gerade Cooles getan habt. Oder ihnen die Gelegenheit, selber etwas Cooles zu tun. Je nachdem, wo gerade der Fokus der Szene liegt, auf einem Einzelcharakter oder auf dem Ensemble, also der Heldengruppe.
Ja, in manchen Rollenspielen gibt es da tatsächlich direkt auch Systematik für und Regelmechaniken. Bei Mars zum Beispiel fällt mir da ein, es gibt direkte Stützungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es mehr an unserem Spielstil lag oder tatsächlich am System, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass wir das sehr viel mit weiterreichen. Es ergibt sich das System auch.
Ja, wenn ein Powered by the Apocalypse-System richtig gut funktioniert und Mars funktioniert bei unserer Gruppe richtig gut, dann greift ein Move in den anderen und man reicht sich tatsächlich immer weiter. Und gerade dadurch, dass man bei Masks gibt es eine Gummipunkte-Ressource, den Teampool. Und um den einzusetzen, muss man beschreiben, wie man jemand anderem hilft. Und da wird man halt einfach dazu angehalten, sich selber zum Support-Charakter in der Szene eines anderen zu machen.
Ja.
Aber gleichzeitig auch was Cooles beizutragen. Und oft kann das auch direkt zum nächsten Move führen, weil man gerade was getan hat, um ihm zu helfen.
Genau, und das kann den nächsten Move beeinflussen, seinen eigenen, den von demjenigen, dem man geholfen hat, oder sogar von jemandem Dritten, der darauf wieder reagieren kann. Und das hat bei uns eine unglaublich schöne Dynamik bekommen, dass wir in Gruppenszenen wirklich immer aufeinander reagiert haben. Das bietet nicht jedes System. Ich glaube aber, dass man es in jedes System übertragen kann, wenn man als Spieler und auch als Spielleiter ein bisschen darauf achtet und es versucht einzubinden und diese Ideen ein bisschen aufnehmen. Dann kann eine wunderschöne Gruppendynamik entstehen, die das Spiel in der Gruppe auch nochmal stark bereichert.
Auf jeden Fall. Also ihr seht, man kann auch aus Musicals was fürs Rollenspiel lernen. Man sollte die schwarze Katze spielen. Wir haben noch ganz andere Nerd-Tiefen. Mal gucken, ob wir weitere enthüllen im Verlauf des Podcasts.
Ich bin immer dafür, Dinge zu enthüllen oder Personen.
Genau, dann ist dies hier die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem wir tatsächlich auf Sendung gegangen sind. Und großartig, wir haben schon mehr als 500 individuelle Hörer.
Wir haben innerhalb von einer Woche über 100 Abonnenten bekommen. Ihr seid bescheuert, Dankeschön.
Ich finde es eine sehr rationale und gute Entscheidung, diesen Podcast zu abonnieren.
Und an Weihnachten lieber uns zuzuhören, als Zeit mit eurer Familie zu verbringen. Oder beides.
Einige Leute schon beim Weihnachtsessen begleitet haben wir, bei der Vorbereitung haben wir erfahren.
Das hat uns sehr gefreut und wir haben detaillierte Infos über das Weihnachtsessen, das zubereitet wurde, eingefordert und bekommen.
Ja, klang sehr lecker. Genau, Gruß an Tim dabei und wir machen gerade ein Outro für dich. Ansonsten auch noch Gruß an Thorsten, der immer bei allem kommentiert, auf jeder Plattform, auf der wir sind. Auch das, Würdigung.
Genau, wir lesen das.
Ja, viele von euch haben kommentiert, das freut uns. Wir wollen gerne mehr Kommentare. Ansonsten Shoutout an Cat Kristall, weil thematisch passend ist dann nichts zu dieser Folge und sinnvolles Feedback. Danke. Also, kommentiert fleißig weiter. Stellt uns auch gerne Fragen, wenn ihr wollt, dass wir konkret auf etwas eingehen. Bleibt uns gewogen, kommentiert, folgt uns, wenn ihr wollt, auf den sozialen Medien. Die da wären in der erster Linie Facebook und Twitter. Bei beidem sind wir als Nerd ist Ihr Hobby unterwegs. Per E-Mail erreicht ihr uns unter nerdistyourhobby@gmail.com.
Und dann sind wir am Ende. Und um den Bogen zurückzuspannen, bleibt nur eins zu sagen. Die Katze grüßen soll man schon. Nur denkt dran, zu jeder Zeit, sie hält nichts von Vertraulichkeit. Den leeren Worten traut sie nicht. Bevor man ihr von Freundschaft spricht, will sie zuerst Beweise sehen. Wenn's geht, in Form von Sahnecreme. Sie schätzt gewiss auch Räucherlachs als Zeichen deines guten Geschmacks. Und wenn sie dich dann leiden kann, sprich sie mit Namen an. Und willkommen in deinem neuen Leben.